Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ein dramatisches Werk zu verfassen, dazu gehört Genie. Das soll Goethe gesagt haben. Die Idee vom Genius des Schreibenden, bekanntlich eher männlich besetzt, ist inzwischen allerdings unter Druck geraten. Wie sich zwei junge Autoren dazu verhalten, das ist im zweiten Teil der Sendung zu erfahren. Zunächst aber gibt es einen Beitrag zu Viktor Klemperers Kinotagebuch Licht und Schatten. Und zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Unter diesem Titel erschienen 1995 die Tagebücher des Romanisten Viktor Klemperer. Der war ja ein begeisterter Kinogänger und hat sich umfangreich geäußert zum Lichtspieltheater, wie das künstlerische Leitmedium der Zeit ja hieß. Nun sind diese Einträge, die aus den Jahren 1929 bis 1945 stammen, erstmals in einem eigenen Buch veröffentlicht worden. Sie geben, wie könnte es anders sein, auch Auskunft über die zunehmende Bedrängnis, in die Menschen jüdischer Herkunft in jenen Jahren gerieten. Shirin Sacitrawala hat Licht und Schatten für uns gelesen.
In Viktor Klemperers berühmt gewordenen Tagebüchern finden sich rund 50 Notate zu Kinofilmen. Doch Klemperer hat weit öfter übers Kino und seine Leidenschaft für den Film geschrieben. So oft, dass sich der Aufbau Verlag jetzt entschlossen hat, aus den 142 Filmnotaten einen eigenen Band zu formen. Eine gute Geschäftsidee und eine lohnende Lektüre, vor allem für diejenigen, die noch nicht mit den Tagebüchern vertraut sind. Das Buch enthält obendrein den lesenswerten Artikel »Das Lichtspiel«, in dem sich Klemperer mit den Differenzen von Theater und Filmkunst auseinandersetzt. Er besuchte das Theater und das Kino, war aber ein ausgesprochener Filmfreak. Dreimal im Kino, notiert er am 20. September 1938. Am Ende des Krieges freut er sich dann auf weniges so sehr wie aufs Kino. In seinem Tagebuch resümiert Klemperer viele inzwischen unbekannte Filme und einige berühmt gewordene. Darunter Fritz Langs »Die Frau im Mond«, »Der blaue Engel« mit Marlene Dietrich und Emil Jannings, »Im Westen nichts Neues«, »Damals ein Skandal« oder Friedrich Wilhelm Murnaus Erfolgsfilm »Der letzte Mann«. Der schön gestaltete und mit einem Vorwort des Berliner Filmkritikers Knut Elstermann versehene Band versammelt Schriften Klemperers aus den Jahren 1929 bis 1945. Jahre, in denen die Welt auch im Kino auf den Kopf gestellt wurde. Stichwort Tonfilm. Für Klemperer und seine Ehefrau Eva ein Graus. So schreibt er am 4. April 1931:
Nach wohl einjähriger Pause in einem Tonfilm. Es war scheußlich und wir beschlossen weiteren Boykott. Scheußlich die entstellten Stimmen, die das Wenigste, das Belanglose langsam und mechanisch herausquetschen. Film muss Ausdruckskunst sein, dem Ballett ähnlich, von Musik getragen, oder er ist ein widerwärtiger toter Mechanismus und ein misstöniger dazu.
Das Zitat irritiert, zum einen wegen des Gebrauchs des Wortes Boykott in einer Zeit und in einem Land, in dem der Slogan »Kauft nicht bei Juden« zeitweise Standard wurde. Zum anderen, weil ein Denker wie Viktor Klemperer sich so unwillig zeigt, sich auf Neuerungen und heutige Selbstverständlichkeiten wie den Tonfilm einzulassen und dabei so wüst argumentiert. An anderer Stelle spricht er vom Tonfilm als einer gemordeten Kunst. Mit dieser Meinung stand er damals beileibe nicht alleine da. Der Filmtheoretiker Siegfried Krakauer etwa und mancher Kinoleiter begegneten dem Tonfilm ähnlich skeptisch. Die Klemperers gehen oft und gerne ins Kino und danach fasst er zusammen, was sie gesehen haben. Langeweile kommt darin nicht auf, was auch seinem anregenden Telegrammstil zu verdanken ist. Knapp resümiert er Inhalt und schauspielerische Leistung und verzichtet nie auf ein eindeutiges Urteil. Dabei ist es auch die Klarheit der eigenen Empfindung gegenüber, die für Klemperers Rezensionen einnimmt. Knut Elstermann bezeichnet ihn in seinem Vorwort als Meister der pointierten Kurzkritik. und folgert, seine Filmbetrachtungen könnten heute jedes Stadtmagazin zieren. Dem ist zuzustimmen. Klemperers Filmkritiken sitzen wie Maßanzüge. Als ein Beispiel für viele dient, was er zum Film »Die Herrin der Liebe« notiert.
Man fragt sich immer wieder, wie das noch möglich? Eine große schwedische Schauspielerin in solchem Mist und Nonsens. Freilich unter lauter Amerikanern. Greta Garbo, die dämonisch Liebende. Von ihrem ersten und wahren Freund getrennt, wirste Schicksale, dann er zwischen sie und die tugendhafte Gattin gestellt. Der ihre noch einmal und dann geht sie, nein, fährt mit dem Auto in den Tod. All das völlig wirr, sinnlos, kitschig. Aber die Garbo ist schön und ausdrucksvoll. Dennoch Verzweiflung am Film.
Doch Klemperers Verzweiflung am Film ist nichts gegen seine Verzweiflung am Leben. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 führt dazu, dass Klemperers Gehalt aus seiner Professur an der TH Dresden schwindet. Immer neue Gesetze verbieten ihm aufgrund seiner jüdischen Herkunft bald den Zutritt zu Bibliotheken, das Fahren von Automobilen und den Besuch von Kinos. Ein Albtraum. Klemperer selbst kann nicht ahnen, was kommen wird. Die Leser und Leserinnen wissen es. Glücklicherweise wissen sie auch, dass er überleben wird. Viele seiner Einträge ranken sich um seinen mangelnden Lebenswillen, seine Gewissheit, diese Zeit nicht heil zu überstehen. Klemperer spricht von seinen kaputten Nerven, seiner zehrenden Hoffnungslosigkeit. Diese steigert sich während seiner einwöchigen Haft im Jahr 1941 zu einem Höhepunkt und liest sich wie das Skript zu einem besonders düsteren Film.
Am Montag nach dem Essen, als zum ersten Mal der Napf herausgestellt und der Wasserkrug hereingenommen war, als die erste Nacht bei helllichtem Tage für mich begonnen hatte, stieg die bis dahin zurückgedrängte Verzweiflung hoch. Jetzt war ich schon eine Endlosigkeit hier. Eine wirkliche Endlosigkeit.
Klemperer hatte das Verdunklungsverbot nicht befolgt, weswegen er in Haft musste. Auch er selbst kommt sich darin vor wie in einem schlechten Film. Seine detaillierten Ausführungen der Haftbedingungen und seiner Überlebensstrategien nehmen rund 50 Seiten ein. Diese finden sich auch in seinen Tagebüchern, berühren einen im Umfeld seiner Kinoerlebnisse aber noch einmal mehr. Eine Woche lang sitzt er bei karger Kost in Einzelhaft, die meiste Zeit ohne Brille, Buch und die Möglichkeit, etwas zu schreiben. Nur sitzen oder stehen, die kleine Zelle ablaufen, ist ihm tagsüber erlaubt. Klemperer wird schier verrückt. Die Drangsal dieser Tage nistet in seinen später zu Papier gebrachten Sätzen, die auch seine gesellschaftliche Rolle ins Verhältnis zu seiner unwürdigen Behandlung setzen.
Ich möchte in dieser Erniedrigung von keinem Bekannten gesehen werden. Ich, der Professor, der Senator, der Staatskommissar, der im Brockhaus verzeichnete. Deine Ehre ist von außen nicht zu verletzen? Gerede. Ich fühle doch, wie verletzt sie ist. Es geht dir nicht anders als meinem unrasierten Gesicht. Und gut riechen muss ich auch nicht gerade.
Zum Ende des Buches folgt die Schilderung der Dresdner Feuernächte im Februar 1945 und seine schlussendliche Rückkehr ins frühere Zuhause. Wer Klemperers Kinotagebuch zuschlägt, dem werden mit Sicherheit diese beiden Ereignisse in Erinnerung bleiben. Seine einwöchige Haft und die Bombennächte in Dresden. Sagen wir so, wer sich an die mehr als 1000 Seiten verschlingenden Tagebücher nicht herantraut oder wer ein ausgesprochenes Faibel für die Filmkunst der 20er und 30er Jahre hat, ist mit diesem Kinotagebuch bestens beraten. Allen anderen seien die Tagebücher sehr empfohlen.
Meint Shirin Sochi Travalla zu Viktor Klemperer, Licht und Schatten, Kinotagebuch 1929 bis 1945. Herausgegeben von Nele Holdack und Christian Löser, erschienen im Aufbau Verlag, 360 Seiten, 24 Euro. Kein Autor beginnt ganz von vorn. Wer heute schreibt, dem sitzt ein großes literarisches Erbe von der Antike bis zur Postmoderne im Nacken. Wie aber umgehen mit so viel Vorbild? Über diese Frage denken zwei jüngere Autoren nach. Der 1987 geborene Leonard Hieronymi las bereits beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Unter dem Titel »In zwangloser Gesellschaft« ist sein Debütroman erschienen. Von der Schweiz nach Polen verschlägt es den jungen Protagonisten von Lukas Lindners Roman »Der Unvollendete«. Linder, Jahrgang 1984, arbeitet als Dramatiker und wurde bereits mit etlichen Preisen, etwa dem Kleist-Förderpreis, ausgezeichnet. »Der Unvollendete« ist sein zweiter Roman. Und beide Titel angesehen hat sich für uns Miriam C.
Wer ein großer Dichter werden will, hat häufig verstorbene Vorbilder vor Augen. Das gilt auch für Anatol. So zu schreiben wie der österreichische Arzt und Autor Arthur Schnitzler und so zu leben wie dessen fragwürdiger Frauenheld Anatol, das wünscht sich auch Lukas Linders Protagonist. Nicht Innovation, sondern Nostalgie ist Programm. Im zweiten Roman des Schweizer Autors »Der Unvollendete«.
Anatol mochte Friedhöfe. Einerseits war es seiner Meinung nach die Pflicht eines jeden tiefsinnigen Menschen, Friedhöfe zu mögen. Andererseits empfand er den Friedhof tatsächlich als einen Ort, den man nicht betreten konnte, ohne augenblicklich zum Philosophen zu werden.
Wer selbst nichts zu erzählen hat, der kann immer noch auf die Strahlkraft der großen Toten hoffen. Von ihrer Aura nährt sich neben Linders schlaffer Schriftstellermime Anatol Fern auch der Ich-Erzähler in Leonard Hieronymis Debütroman »In zwangloser Gesellschaft«. Mit einer wechselnden Gefolgschaft aus recht austauschbaren Freunden und Verwandten bereist er ein Jahr lang die Gräber europäischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
Ich wollte die Gräber finden. Ich wollte wissen, wie nahe man dem Verschwinden wirklich kommen konnte. Im Gegenzug wollte ich aber auch die Gräber der seit 2000 Jahren Unsterblichen besuchen, wie die der römischen Dichter und Philosophen Seneca und Ovid.
Welche Abenteuer bleiben einem bestätigungshungrigen jungen Mann schließlich in diesen postheroischen Zeiten? Seine Wunderreise, wie Hieronymis vollkommen ungebundener Ich-Erzähler sie selbst nennt, führt ihn ans Grab von Dichter Robert Gernhardt in Frankfurt am Main, zum Grab von Autor Wolfgang Herrndorf in Berlin-Mitte und bis ins südrumänische Konstanza am Schwarzen Meer, wo die letzte Ruhestätte des antiken Literaten Ovid unauffindbar bleibt.
Angeblich wurde der Scherbenhaufen, auf dem wir standen, vom Vater von Medea gegründet. Und als wir genauer hinsahen und überlegten, erkannten wir, dass es vollkommen ausgeschlossen war, hier irgendwo das Grab von Ovid zu finden. Und dass es auch vollkommen ausgeschlossen war, dass Katharina II., Zarin von Russland, hier vor 250 Jahren noch das Grab hinter Schlingpflanzen entdeckt hatte.
Natürlich ist Leonard Hieronymis Irrfahrer, ebenso wie der 1987 geborene Autor selbst, ein Ideenprodukt der Postmoderne. Der Erzähler ist sich seiner Bildungshuberei bewusst, in der Anekdoten und literarische Verdienste der Verstorbenen pedantisch den Erzählfluss stören. Das suggeriert der sorgsam inszenierte Text. Er greift bewusst zu schwülstigen Formulierungen und bedient sich ausgiebig an Realitätseffekten wie der beiläufigen, doch akribisch genauen Bestimmung verschiedener Insekten- und Pflanzenarten. Seit Siegfried dem Drachentöter suchte wohl kein Protagonist der deutschen Literaturgeschichte so häufig Schutz unterm Lindenbaum. Leonard Hieronymi bürdet seinem Protagonisten ein konfuses Konvolut an historischen Verweisen auf. Ironisch gebrochen natürlich, denn in einer poetologischen Schlüsselszene des Romans legt der Erzähler Tarotkarten für die junge deutsche Literatur, insbesondere für ihre männlichen Nachwuchsgenies. Die Offenbarung ist ernüchternd.
Junge männliche Autoren haben kein waches drittes Auge. Sie sind unwissend, weil sie zu ernst sind und sich vollkommen mit ihrem eigenen Denken und Handeln identifizieren.
Dass hier ein Roman und sein Autor um ihre eigene Unzulänglichkeit wissen, macht wenig besser. In zwangloser Gesellschaft von Leonard Hieronymi erstarrt in nostalgisch-pathetischer Pose, nur satirisch gebrochen, also mit Ankündigung. Einziger bequemer Ausweg sind Lachanfälle. Sie überfallen den hilflosen Erzähler immer wieder an den auratischen Orten und enttäuschend konsequent steht denn auch Gelächter am Ende jener Gräberfahrt. Gelächter und die vage Hoffnung auf eine Apokalypse.
Kurz lachten wir gemeinsam über den Kitsch und die Rituale, denen sich die Menschen hingaben. Aber dann dachten wir wieder an die Schwämme, die schon bald das Meer austrinken würden.
Ein ähnlich starres Schicksal ereilt den Protagonisten in Lukas Linders Roman »Der Unvollendete«. Wie Leonard Hieronymi erzählt der 1984 geborene Linder von einer Suche, auch wenn sein Anatol Fern dabei ungleich mehr leidet. Sein erster Roman bleibt erfolglos. Er verliert selbst den notdürftigen Nebenjob im Pflegeheim. Seine Angebetete Bernadette erweist sich, wie überhaupt alle Frauenfiguren in diesem Buch, als rücksichtslos. Und als die dann auch noch kurzerhand seine Wohnung untervermietet, muss Anatol, der zu feige ist, zu widersprechen, bei seinem Vater einziehen. Dabei sind Anatols Wünsche bescheiden, wenn auch reichlich verklärt.
Er sehnte sich nach Liebe, körperlich oder geistig, völlig egal, er war bereit, alles zu nehmen. Er hatte das Bedürfnis, jemandem seine Wunden zu zeigen. Doch er hatte keine Wunden. Alles, was er hatte, war eine ansehnliche Portion Selbstmitleid und ein Werk mit dem Titel »Graues Brot«.
Was so klingt, kann eigentlich nur Satire sein. Und als solche entpuppt sich der titelgebende, unvollendete Anatol auch alsbald. Nachdem ihn nichts mehr in der Schweiz hält, erfüllt er dem kauzigen 98-jährigen Pflegeheimbewohner Gustav Gustav seinen letzten Wunsch. Auf einem großen Mykologenkongress im polnischen Lodz stellt Anatol die angeblich revolutionären Ergebnisse des ehemaligen Biologieprofessors vor. Das Facebook der Pilze will Gustav entdeckt haben. Ein transzendentes Kommunikationssystem, das alle Lebewesen miteinander verbindet.
Es folgte die schönste Kaffeepause seines Lebens. Verschiedene Leute kamen auf ihn zu. Ja, was heißt da kamen? Sie stürmten regelrecht auf ihn los, um ihm zu gratulieren. Ein kleiner Mann mit Glatze wollte wissen, ob Anatol ihm den Text per Mail schicken könne. »Wie lautet Ihre Adresse?« schmetterte Anatol. Eine Frau fragte, wann er habilitiert werde. »Im Oktober«, antwortete Anatol. Ein Dritter erkundigte sich, wo der Zucker sei. »Da drüben«, informierte Anatol.
Etwas später als die zuhörenden Fachgäste erkennt jedoch auch Anatol, dass der Vortrag des verwirrten Altprofessors eine Farce war. Damit ist Anatol wieder dieselbe ziel- und erfolglose Existenz wie zuvor, beschließt nur vorerst in Lodz zu bleiben. Er müht sich weiterhin am Schreiben, zieht als Geläuterter allerdings seine Schlüsse aus seinem Missgeschick.
Immer deutlicher spürte er die Künstlichkeit in allem, was er tat. Er führte hier ein Theater auf, wobei er selbst nicht nur der Schauspieler, sondern auch der Zuschauer war, den es hinzureißen galt. Kaum hatte er das erkannt, wurde er endgültig zum Zyniker, der zu allem, was geschah, eine ironische Distanz einnahm.
Auch hier bietet die bloße Erkenntnis dem schreibenden Antihelden vorerst keinen Ausweg aus der eigenen Unzulänglichkeit. Denn ebenso wenig wie Pathos führt die Ironie ihn weiter. Zwar stellt uns Linda am Ende seines Romans nicht nur Gelächter und Apokalypse, sondern einen fulminanten Bestseller über Pilze aus der Feder von Anatol Fern in Aussicht. Bevor man jedoch daraus wieder Hoffnung für die männliche Schaffenskraft in der jungen deutschsprachigen Literatur schöpfen will, soll er uns den erstmal zu lesen geben.
Miriam Zebe sprach für uns »In zwangloser Gesellschaft« von Leonard Hieronymi, erschienen bei Hoffmann und Campe, Hamburg, 240 Seiten, 24 Euro. Und von Lukas Linder, »Der Unvollendete«, erschienen bei Kain und Aber in Zürich, 288 Seiten, 22 Euro. Vermelden möchte ich noch, dass der Romanist und Literaturhistoriker Lionel Gossman am 11. Januar im Alter von 91 Jahren verstorben ist, wie gestern bekannt wurde. Gossman war schottischer Herkunft. Er lehrte an der Johns Hopkins University von Baltimore und ab 1976 in Princeton. Seine Expertise galt der französischen Aufklärung und dem Strukturalismus. Einer deutschen Leserschaft hat er sich besonders empfohlen durch seine Studie über die Stadt Basel und ihr intellektuelles Klima im 19. Jahrhundert. Und das war's für heute im Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und neuen Studien um den Corona-Impfstoff CureVac. Dazu begrüßt sie Uli Blumenthal und hier verabschiedet sich mit Dank für ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.